HR Info. Kultur.
Nicht in Berlin, nicht in Jerusalem, nicht in Moskau und nicht in Washington, sondern im nordhessischen Bad Arolsen befindet sich das weltweit größte Archiv über Opfer und Überlebende der Verfolgung im Nationalsozialismus. Direkt nach dem Krieg als internationaler Suchdienst eingerichtet, haben sich die Arolsen Archives in den letzten Jahren geöffnet für die Forschung und für die breite Öffentlichkeit. Jetzt präsentieren sich die Archive auch mit einer Dauerausstellung, ein Denkmal aus Papier, so heißt sie, und wir stellen sie vor in dieser Sendung. Außerdem Sebastião Salgado, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommt erstmals ein Fotograf, und Big Orchestra, die Frankfurter Schirren lässt fantastische Instrumente erklingen. Die Kultur in HR Info mit Christoph Schäffer. 1945, der Zweite Weltkrieg war zu Ende, doch für die meisten Überlebenden der nationalsozialistischen Verfolgung begann mit der Befreiung die Suche nach ihren Angehörigen. Hatten sie auch überlebt? War ihnen die Flucht gelungen oder wurden sie Opfer der Nazi-Mordmaschinerie? Bei dieser Suche sollte der International Tracing Service, ITS, helfen. Angesiedelt wurde dieser internationale Suchdienst ungefähr in der Mitte Deutschlands, im nordhessischen Bad Arolsen. Dokumente über rund 17,5 Millionen Menschen kamen hier zusammen, die mittlerweile zum Weltdokumentenerbe der UNESCO gehören. Seit Mai heißt die Einrichtung Arolsen Archives und seit Dienstag dieser Woche hat sie eine eigene Dauerausstellung. Ein Denkmal aus Papier. Thomas Korte hat es sich angeschaut.
Der Ort ist noch ein Provisorium, die Ausstellung in einem ehemaligen Kaufhaus in der Schlossstraße der 300 Jahre alten Residenzstadt. Eher schmucklos außen, fast minimalistisch die Einrichtung. Texttafeln, Fotos, Videobildschirme und Vitrinen mit Originaldokumenten oder Effekten von Inhaftierten auf Vierkantkonstruktionen. Der erste Eindruck: Papier, viel Papier.
Ja, die Ausstellung, ein Denkmal aus Papier, die Geschichte der Arolsen Archives, ist eine Anlehnung an ein Zitat des Überlebenden Thomas Bögenthal. Und wir haben erlebt, dass für viele Angehörige und für Überlebende der NS-Verfolgung die Dokumente, die hier in Arolsen gelagert werden, für Erinnerung stehen.
Isabel Panek ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arolsen Archives und Kuratorin der Ausstellung. Zielgruppen sind Schülerinnen und Schüler, Geschichtsforscher, Familienangehörige, Gäste der Stadt.
Wir überfrachten die Ausstellung jetzt nicht mit schwierigen Texten, sondern versuchen mit einfacher Sprache komplexe Sachverhalte zu erklären. Und wir haben in der Ausstellung viele Biografien eingebaut, die nochmal auch einen persönlichen Zugang zu dem Thema Suche und Dokumentation der NS-Verfolgung bieten und gleichzeitig auch die Arbeitsweise des ITS in den letzten 70 Jahren begreifbarer machen.
Jeder Besucher erhält zu Beginn eine Anfragekarte mit Namen und Informationen zu einer Person, nicht irgendjemand, sondern ein Mensch, der aus welchen Gründen auch immer von den Nazis verfolgt, verschleppt oder ermordet worden ist. Diese Karte stammt als Kopie aus der zentralen Namenkartei, erklärt Henning Borgräfe, Leiter der Abteilung Forschung und Bildung.
Eine riesige Kartei mit über 50 Millionen Hinweiskarten auf über 17,5 Millionen Personen. Und es freut uns sehr, in der Ausstellung auch tatsächlich in einer großen Installation einen Teil dieser zentralen Namenkartei zu zeigen.
26 Meter lang, 4.500 Kartonkästchen von insgesamt 21.000. Der Besucher der Ausstellung durchläuft dort 5 Stationen zur Klärung eines Schicksals, die ein Mensch in den Jahren zwischen 1933 und 1945 und auch danach erlitten hat.
Dies ist die dritte Sendung, die wir für 45 alliierte Kinder ausstrahlen, die Gefangene der Nazis waren und kein Zuhause.
Der englische Sender BBC strahlte ab 1947 regelmäßig Suchsendungen aus mit Namen von Kindern, die in den Wirren des Krieges ihre Eltern verloren. Anschaulich die Darstellung, welche enormen Mengen an Dokumenten aufgestapelt und mit Eiffelturm, Zugspitze oder Mount Everest in Relation gebracht, in den Arolsen Archives liegen. So entwickelt sich aus einem Blatt Papier, aus einer einfachen Karte, ein sehr persönliches Schicksal. Es beschreibt den Lebensweg bis hin meist zur Ermordung, zeichnet ihm mit oft grausamer Deutlichkeit nach.
Die Recherche im Archiv war früher ein sehr zeitraubender Akt und wir müssen uns auch vergegenwärtigen, was ein sehr großes Problem war, als dann um die Jahrtausendwende hunderttausende Anfragen für die Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter hier in Arolsen eintrafen.
Mittlerweile ist der größte Teil der Dokumente digitalisiert, wie die Suche nach Menschen einfacher. Und noch immer, 70 Jahre später, erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Arolsen Archives Anfragen zu Opfern der Nazis, berichtet Christian Höschler aus der Abteilung Forschung und Bildung.
Jetzt vor allem verstärkt von der zweiten, dritten Generation, die schon darauf zielen, Schicksale noch zu klären, um doch nochmal zu rekonstruieren, was hat denn mein Vater oder mein Großvater erlebt im Krieg.
Das Museum will informieren, will dokumentieren, will aber auch zum Nachdenken auffordern, indem es indirekt auch Verbindungen von damals zu heute herstellt und das Denkmal aus Papier zu mehr macht.
Die Begegnung mit Einzelschicksalen, das Arbeiten mit einem Dokument, auf dem zum Beispiel die ehemalige Anschrift eines Häftlings steht und die Straße ist bekannt, man kann wirklich einen Bezug herstellen und versteht, dass es auch hier passiert, in unserem Ort, in unserem Dorf, das stellt einfach einen ganz anderen Zugang dar.
Ein Denkmal aus Papier, so heißt die neue Dauerausstellung in den Arolsen Archives, dem früheren internationalen Suchdienst in Bad Arolsen. Am Dienstag wurde sie eröffnet, Thomas Korte war für uns da. Direktorin der Arolsen Archives ist seit 2016 die aus Frankreich stammende Menschenrechtsexpertin Floriane Azoulay. Sie hat dafür gesorgt, dass die Archive sich geöffnet haben, nicht nur für Forscher, sondern auch für eine breite Öffentlichkeit. Ich habe Floriane Azoulay gefragt, welche Rolle die Anfragen von Angehörigen heute noch spielen für die Arbeit des Archivs.
Also die Arolsen Archives, würde ich sagen, spielen immer noch eine wichtige Rolle heutzutage, weil wir eigentlich immer noch über 20.000 Anfragen pro Jahr erhalten, meistens von Angehörigen, aber man muss sagen, immer weniger von direkten Opfern und Überlebenden und mehr von der zweiten oder dritten Generation. Und diese Anfragen kommen aus der ganzen Welt.
Wie oft können Sie denn diese Anfragen beantworten? Wie oft finden Sie tatsächlich Spuren derjenigen, nach denen gesucht wird?
Also wir sagen, dass wir in der Regel ungefähr für die Hälfte der Anfragen eigentlich Dokumente finden können. Ne? Für die andere Hälfte haben wir nichts. Entweder, weil wir eigentlich nicht zuständig sind, weil eigentlich in den Anfragen geht es nicht um zivile Opfer der NS-Herrschaft, aber auch, weil für viele Opfer es gar keine Dokumentation gibt aus der Zeit. Und besonders in diesen Fällen ist es auch sehr wichtig, dass wir die Korrespondenz mit der Familie haben und behalten, weil es im Grunde genommen die einzige Spur sein wird für die Zukunft von diesen Opfern.
Das heißt, Sie dokumentieren über die Anfragen auch nochmal, nach welchen Menschen bis heute gesucht wird oder wessen Schicksal nach wie vor ungeklärt ist. Ich stelle mir vor, dass der nationalsozialistische Staat seine Verbrechen oft sehr genau und bürokratisch dokumentiert hat. Stimmt das? Und sind das Dokumente, auf die Sie sich stützen können, wenn Sie die Spur von vermissten Menschen suchen?
Ja, also man kann sagen, dass die Dokumente, die wir haben, im Grunde genommen von dieser Genauigkeit und von dieser bürokratischen sozusagen Aufzeichnung bis ins Detail von der Verfolgung einfach bezeugen und beweisen. Und diese Dokumente haben wir, aber viele Dokumente haben wir eigentlich nicht, weil sie einfach zerstört worden sind oder verloren wurden. Und deswegen ist dieses Archiv auch lückenhaft, auch wenn es das weltweit größte Archiv ist zu den Opfern von der NS-Herrschaft.
Wenn ich mir vorstelle, ich suche jetzt nach jemandem aus meiner Familie, möchte wissen, was ist mit dem geworden und bekomme von Ihnen eine Antwort, dann ist die ja wahrscheinlich in den allermeisten Fällen schrecklich, weil es ein Verfolgungsschicksal oder eine Ermordung dokumentiert. Wie gehen Sie damit um? Wie fangen Sie möglicherweise auch die Angehörigen auf, die mit so einer Nachricht dann vielleicht auch überfordert sind?
Ja, es ist eine schreckliche Nachricht, aber 80 Jahre, fast 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, geht es wirklich für viele, vorwiegend um Wissen. Mhm. Um Wissen, um die Familie. Und wir unterstützen die Familien darin, dass wir nicht nur die Dokumente im Grunde genommen liefern, also in Kopie geben, aber sondern auch Kontext für das Verständnis dieser Dokumente einfach bereitstellen. Und das ist sehr wichtig für diese zweite, für diese dritte Generation, weil sie weniger Wissen haben, ne, als die erste Generation, die tatsächlich ein Opfer von der NS-Herrschaft war.
Das heißt, die Information, die Sie der Familie geben, kann unter Umständen auch eine Erleichterung sein, in dem Sinne, dass man einfach jetzt Gewissheit hat und weiß, was mit dem Angehörigen zum Beispiel in der nationalsozialistischen Verfolgung passiert ist.
Ja, in vielen Fällen, in allen Fällen ist es eine Erleichterung und es erlaubt es einfach in diesen Familien im Grunde genommen die eigene Geschichte zu verarbeiten und im Grunde genommen für viele auch mit der Vergangenheit auch abzuschließen, ne? Weil die Ungewissheit war für viele extrem belastend. Und wir haben wirklich sehr viele Beispiele, sehr viele Familien, die hierher kommen, um die Originaldokumente einfach zu sehen, um diese Spur wirklich zu sehen. Für viele Dokumente haben wir zum Beispiel eine Unterschrift von den Opfern. Und für die Familien ist es häufig absolut die letzte Spur, die es von diesen Menschen gibt. Und es sind sehr emotionale Momente für die Familien.
Sie sind jetzt seit 2016 Direktorin der Arolsen Archives, also der Institution, die früher Internationaler Suchdienst hieß und die früher auch lange einen schlechten Ruf hatte, weil man gesagt hat, die sind sehr bürokratisch, die sind der Öffentlichkeit gegenüber sehr verschlossen. Es dauert lange, bis Anfragen beantwortet werden. Was konnten Sie in den 3 Jahren als Direktorin verändern? Was war Ihnen wichtig?
Also was mir wichtig war, war wirklich das Archiv zu öffnen und die Dokumente zugänglich zu machen, um den Service für die Betroffenen einfach zu verbessern. Und das haben wir in der Tat, würde ich sagen, sehr viele Fortschritte gemacht. Ne? Wir haben letzte Woche 13 Millionen Dokumente online gestellt und weltweit großes Interesse einfach für die Dokumente erweckt. Wir haben bis heute über 100.000 Nutzer, einfach die unser Archiv in den letzten 10 Tagen benutzt haben. Das ist das Erste. Wir haben auch unsere Dienstleistung, sagen wir mal, an die Betroffenen einfach wesentlich verbessert. Die Wartezeiten sind lange nicht mehr so lang. Ich finde sie persönlich immer noch zu lang, aber sie sind unter 6 Monate. Und da arbeiten wir dran, dass es immer schneller wird und auch, dass, sagen wir mal, die Antworten den Ansprüchen gerecht werden, die heutzutage Nutzer haben.
Zur Öffnung Ihres Hauses gehört auch eine neue Dauerausstellung, die Sie jetzt eröffnen. Sie heißt Denkmal aus Papier. Versuchen Sie dort die Dokumente, das, was auf Papier festgehalten ist, auch zum Sprechen zu bringen? Oder was ist die Idee dieser Ausstellung?
Die Idee der Ausstellung ist natürlich, die Geschichte der Institution kritisch zu beleuchten, aber auch zu zeigen, dass diese absolute Masse an Papier für viele Menschen einfach ein Denkmal ist, weil es einfach keine andere Spur gibt, ne, von den verlorenen, von den ermordeten Menschen. Für viele gibt es keinen Grabstein, gibt es absolut gar nichts außer dieser Spur in dieser bürokratischen Papieren, die wir aufbewahren. Und daher kommt das Thema Denkmal aus Papier. Und wie ich vorher schon erwähnt hatte, sind für viele Opfer, für die wir auch nichts haben in den Originalquellen, sie ist die einzige Spur die Korrespondenz, die wir heutzutage noch mit der Familie führen. Und das wächst. Und deswegen ist es auch ein lebendiges Archiv. Das ist etwas, was weiter wächst.
Und trotz aller Digitalisierung heben Sie das auch alles im Original auf Papier weiter auf?
Ja, das ist absolut wichtig. Das ist eine primäre Aufgabe der Arolsen Archives, die Dokumente aufzubewahren und zu restaurieren. Die Originaldokumente sind in sehr schlechtem Zustand, weil das Papier aus der Kriegszeit von schlechter Qualität war und auch jahrzehntelang diese Papiere, diese Dokumente gar nicht als Archivgut betrachtet wurden und einfach nicht fachgerecht behandelt worden sind. Und ich glaube, in Zeiten, wo es immer mehr Revisionismus gibt und auch die Authentizität einfach dieser historischen Fakten einfach bezweifelt wird, ist es extrem wichtig, dass wir diese Beweismittel aufbewahren und für die Authentizität der Dokumente einfach stehen.
Floriane Azoulay, die Direktorin der Arolsen Archives. Die neue Dauerausstellung, ein Denkmal aus Papier, ist dienstags bis samstags von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Dokumente ganz anderer Art schafft Sebastião Salgado. Der 75 Jahre alte Fotograf dokumentiert Kriege und Völkermorde, zeigt Menschen auf der Flucht und bei der Arbeit unter unmenschlichen Bedingungen. Und auch wenn Salgado Tiere und Landschaften fotografiert, ist das nicht unpolitisch, sondern ein Statement gegen die Zerstörung der Natur. In diesem Jahr soll Sebastião Salgado den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen, als erster Fotograf. Mario Scala stellt ihn vor.
Mit Sebastião Salgado erhält ein Künstler den Friedenspreis, der mit seinen Fotoarbeiten für eine sozial engagierte Kunst steht. Eine Fotokunst im Dienste der Natur, der Flüchtlinge, der indigenen Völker und der Armen der Welt. Salgado wurde 1944 in Brasilien geboren, auf einer großen Rinderfarm mitten im tropischen Regenwald, auf dessen Schönheiten er immer wieder zurückkam.
Ich bin in einem Paradies. Ich bitte um ein Paradies, weil
Ich bin in einem wahren Paradies geboren und aufgewachsen. Die Hälfte der Farm meines Vaters bestand aus Wald. Und es war ein ursprünglicher, tropischer Urwald. Voller Pflanzen und Tiere, Kaimane, kleine Krokodile. Es gab damals noch keine Wege. Während der Regenzeit hatten wir keine Verkehrsverbindungen. Wir waren isoliert. Schon früh musste er feststellen, dass der Kampf um eine intakte Natur immer ein politischer ist. Salgado engagierte sich früh gegen die brasilianische Militärdiktatur und emigrierte 1969 nach Frankreich. Zu dieser Zeit begann er auch mit ausgedehnten Reisen um die Welt. Zunächst noch als junger Wirtschaftswissenschaftler, doch schon bald merkte er, dass die Fotokamera ihn nicht mehr losließ.
And one day photography made a total invasion in my life. I became a photographer.
Eines Tages krempelte die Fotografie mein Leben komplett um. Ich verließ alles, was ich zuvor hatte, und wollte nur noch das machen, was mir wichtig war. Viele waren Fotojournalisten oder Anthropologen, die fotografierten. Aber ich wollte viel mehr. Die Fotografie sollte mein Leben werden, und so habe ich mich in viele langjährige Projekte versenkt. Salgado hat mehr als 120 Länder bereist. Er hat in Schwarz-Weiß-Fotos das Schicksal körperlich schwer arbeitender Menschen festgehalten. Er hat Migranten fotografiert, die Kinder der Migration porträtiert, die im Zweiten Golfkrieg brennenden Ölquellen dokumentiert und sich 2004 auf sein großes Genesis-Projekt gestürzt, das ihn lange Jahre beschäftigte.
I wish to photograph the other animals.
Ich wollte die Tiere fotografieren, die Landschaften. Ich wollte uns fotografieren, aber uns, wie wir am Anfang waren, als wir noch im Gleichgewicht mit der Natur lebten. Ich begann 2004 damit und war erst fertig am Ende von 2011. Salgados Genesis ist eines der aufwendigsten und aufsehenerregendsten Projekte in der Geschichte der Fotokunst. Danach war Salgado einer der berühmtesten Fotokünstler unserer Zeit, den auch der Kinoregisseur Wim Wenders in seinem Film Das Salz der Erde würdigte. Mit Sebastião Salgado erhält zum ersten Mal ein Fotograf den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Er fordere mit seinen Fotografien Gerechtigkeit und Frieden, so die Jurybegründung. Außerdem gelinge es Salgado, die Erde als einen Lebensraum zu begreifen, der nicht den Menschen alleine gehört.
Den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommt in diesem Jahr der Fotograf Sebastião Salgado. Der Preis wird ihm zum Ende der Frankfurter Buchmesse am 20. Oktober in der Paulskirche verliehen. Marius Galler berichtete.
HR Info. Kulturtipp.
Und der kommt diesmal von Jan Gerchow, dem Direktor des Historischen Museums Frankfurt.
Mein Kulturtipp ist die Ausstellung Empathische Systeme im Frankfurter Kunstverein und die läuft noch bis zum 8. September. Das ist eine Ausstellung, wo es um die Belebung von toter Materie geht, könnte man sagen. Künstler, drei verschiedene Künstler, Yves Netzhammer aus der Schweiz, Takayuki Todo aus Japan und Theo Jansen aus den Niederlanden, haben auf je sehr unterschiedliche Art und Weise versucht, Lebewesen zu simulieren und zu animieren. Der Japaner Takayuki Todo versucht, ein Gesicht, was reagiert auf den Besucher, herzustellen durch eine Skulptur, die aber bewegt wird. Die Augen bewegen sich, die Augen reagieren sozusagen über eine Kamera auf die Haltung des Betrachters. Der Schweizer Yves Netzhammer arbeitet digital am Computer und entwirft neutrale Puppen in einer 3D-Technik, die eigentlich überhaupt keinen Ausdruck haben, und schafft es aber über die Bewegung der Figuren sozusagen Botschaften zu schicken und den Besucher verstehen zu lassen, in welcher Situation, auch mit welchen Gefühlen diese Figuren gerade zu tun haben. Und am meisten haben mir gefallen die Arbeiten von Theo Jansen. Das ist ein verrückter Bastler, könnte man sagen. Er ist aber auch Physiker, hat angewandte Physik studiert. Und er schafft Lebewesen, Tiere, würde man vielleicht sagen, Tausendfüßler, wirken so ein bisschen wie Raupen, die sich durch Windkraft fortbewegen können und die unglaubliche Bewegungen vollführen können. Und das schafft er eben durch seine Kenntnisse in der angewandten Physik, durch eine Konstruktion einer bestimmten Mechanik. Er hat sogar ein Gesetz, ein Bewegungsgesetz entwickelt, was dahinter steht. Und diese großen Skulpturen, die üben eine ungeheure Magie aus. Deswegen mein Tipp, wenn man ein Stück weit in die Zukunft unserer Gesellschaft schauen will oder auch einfach völlig ungewöhnliche Objekte, die animiert erscheinen, sehen will, dann gehen Sie in den Kunstverein.
Jan Gerchow, der Direktor des Historischen Museums Frankfurt, empfiehlt die Ausstellung Empathische Systeme im Frankfurter Kunstverein zu sehen bis zum 8. September. Das war der hr-info-Kulturtipp. Gleich gegenüber vom Frankfurter Kunstverein in der Kunsthalle Schirn sind ebenfalls merkwürdige Gerätschaften zu besichtigen. Skulpturen und Objekte, die sich erst bei genauerem Hinsehen als Musikinstrumente entpuppen. Aus ihnen soll ein großes Orchester entstehen. Big Orchestra, so heißt die Schau, die bildende Kunst und Musik verbinden soll. Wie das funktioniert, hat sich Jan Tussing erklären lassen.
Keine Angst, so hört sich das Konzert ganz sicher nicht an, das in den kommenden 3 Monaten die Frankfurter Schirn zum Erklingen bringt.
Also ich kann dir zum Beispiel dieses Objekt hier zeigen.
Der in Berlin lebende peruanische Künstler David Zinc-Yi hat rund 10 selbstgebaute Musikinstrumente mitgebracht. Sie erinnern eher an eckige Holzskulpturen, aber eigentlich sind sie Musikern gewidmet.
Und man hätte für die rechte Hand an diesen Turm...
David Zinc-Yi ist einer von 16 Künstlern, die in der Schirn ihre Skulpturen bzw. ihre Musikinstrumente vorstellen. Darunter sind ganz seltsame Objekte, die nicht im Entferntesten an Instrumente erinnern. Und nicht die Erbauer spielen darauf, sondern professionelle Musiker, die von Kurator Matthias Ulrich in den kommenden Wochen eingeladen werden, damit zu experimentieren.
Was mir wichtig war, ist, dass die Musik die Hauptrolle spielt und nicht nur in der Form, dass man sie hören kann, sondern in der Form, dass man sie erleben kann. Erleben heißt in dem Falle, dass man von Anfang an dabei ist, wenn die Künstlerinnen, die Künstler, die Musikerinnen, Musiker muss ich in dem Fall sagen, sich den Instrumenten nähern, wenn sie sie kennenlernen, wenn sie sie zum ersten Mal in der Hand haben, wenn sie zum ersten Mal darauf spielen.
Bis zum 8. September erproben Musiker diese Instrumente, die sie vorher noch nie gesehen haben, und werden damit Teil eines großen Orchesters. Laute und Klänge werden aufgezeichnet und in eine Komposition eingebunden, um die sich der Musiker Orm Finnendahl kümmert.
Die Leute gehen da ja jetzt nicht hin, um einem Konzert beizuwohnen, wenn sie in die Schirn gehen, sondern sie sind in erster Linie darauf aus, visuelle Erfahrungen zu machen, Objekte zu studieren. Und ich habe überlegt, wie kann ich jetzt einen Bezug herstellen auf der akustischen Ebene zu visuellen Objekten.
Orm Finnendahl ist Professor für Komposition an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Für die Schirn hat er ein Computerprogramm geschrieben, das alle Instrumente in Beziehung setzt. Alle Klänge werden zu einem Konzert komponiert, das sich jeden Tag verändert.
Das ist etwas, was für einen Komponisten ungewöhnlich ist. Als Komponist arbeitet man in der Regel sehr, sehr lange, ein halbes Jahr manchmal an einem Stück. Und dann hat man eine einzige Aufführung, dann sind das 20 Minuten, dann ist es vorbei und dann war es das. Und jetzt ist die Situation eigentlich genau andersrum. Ich hatte sehr wenig Zeit zum Vorbereiten, habe aber jetzt 3 Monate Zeit, um dieses Ding sozusagen wie so eine Art Work in Progress immer wieder zu verändern, anzupassen und fortzuführen.
Besucher der Schirn werden so Zeugen eines einzigartigen Experiments, eines Happenings. Denn jeden Tag entstehen neue Klänge, neue Kompositionen, neue Eindrücke. Und das auf einem riesigen Raum, auf 100 Meter Länge. Akustisch und visuell wird das Big Orchestra zu einer Symbiose aus Kunst und Musik. So etwas hat es noch nie gegeben.
Big Orchestra. Bis zum 8. September in der Frankfurter Schirn. Jan Tussing war für uns da. Und das war die Kultur in HR Info. Diese Sendung als Podcast finden Sie unter hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.